Axel trifft Sarah Connor.
Ich bin Axel Metz. Ganz herzlich willkommen zu einer spannenden halben Stunde mit einer hochinteressanten Künstlerin, Sarah Connor. Ich freue mich sehr darauf und genauso groß ist die Freude darüber, dass dieser Podcast von immer mehr Leuten entdeckt wird. Vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen unter den Freunden, den Arbeitskollegen. Das hilft uns nämlich, als Podcast weiter zu wachsen. Immer dienstags steht eine neue Folge zum Download bereit auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer oder Google Podcast. Einfach abonnieren, dann steht ihr schon mit der neuen Folge auf dem Handy oder dem Rechner am Dienstag auf. Jetzt aber zu Sarah Connor, um die es ja dieses Jahr viel Wirbel gab, weil es Radiosender in Deutschland gab, die diesem Sarah Connor-Hit diese Stelle abgeschnitten haben.
Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt.
Was hast du eigentlich gedacht, als du das so mitbekommen hast, dass so Radiosender den Song ohne den Anfang spielen, so als entschärfte Version?
Was soll ich sagen? Also ich freue mich ehrlich gesagt total über diese Debatte. Ich freue mich sehr darüber, dass es so breit geworden ist und sich so in die Herzen irgendwie trotzdem kämpft, weil die Platte ist auf 1 gechartet und das heißt, es hat irgendwie auch was gebracht, ne? Also diese Botschaft kommt an und die Menschen reden darüber und das war mir wichtig, dass diese Thematik am Ende vor allen Dingen an die Oberfläche kommt. Das ist mir viel wichtiger, als dass der Song jetzt überall von vorne bis hinten gespielt wird. Natürlich ist es schade, dass sie ihn da so beschneiden, meine armen Vincent, aber am Ende sollten sie sich selbst vielleicht Gedanken machen, warum sie das tun. Ich glaube, dass da einige eben mit sich selbst ins Gespräch gehen sollten.
Ist dir das eigentlich so recht, diese Debatte, die sozusagen auch übers Fernsehen und über die Presse so getragen wird, dass es sozusagen Krieg zwischen dem Radio und dir gibt?
Es gibt keinen Krieg. Also es gibt keinen Krieg. Das ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Das habe ich jetzt auch nicht so empfunden. Es gibt halt einzelne Menschen, einzelne Redakteure oder Entscheider, die eben dann auch für alle anderen mitentscheiden, dass dieser Song nicht ins Radio gehört, weil er vielleicht Eltern nötigen könnte, sich mit ihren Kindern über Homosexualität zu unterhalten oder über diese erste Zeile, an der sich ja einige anstoßen. Aber es gibt zum Glück auch ganz, ganz viele gute Beispiele wie euch alle, die den Song spielen. Und ich habe so viele Zuschriften bekommen und so viele Menschen, die mir gedankt haben und vor allen Dingen homosexuelle Menschen, die sagten, danke für diese Hymne und für die, dass wir irgendwie dazu jetzt feiern können. Und ich einige Menschen, die älter sind, die sagen, ich wünschte, es hätte damals so einen Song gegeben für mich, in der Zeit, als ich mich geoutet habe oder mich nicht getraut habe, mich zu outen. Hm. Das ist viel wichtiger. Die Menschen sind am Ende viel wichtiger, als dass der eine oder andere Radiosender jetzt spielt. Es gibt keinen Krieg. Es ist einfach nur, ich freue mich, wenn der Song Gespräche anregt und uns dazu bringt, mit uns selbst einfach mal unsere eigene Haltung wirklich zu hinterfragen.
Ich habe den auch meinen Kindern vorgespielt. Die sind 15 und 17.
Und was haben die gesagt?
Ja, klar, halt ein Lied halt darüber. Muss ja auch mal gemacht werden. Also die waren da völlig lässig, völlig entspannt.
Ja, meine auch. Also ich habe es meinem Sohn auch vorgespielt und der hat genauso. Ich habe vor allen Dingen ihm von der Geschichte erzählt von Vincent, weil den gibt's ja in unserem Bekanntenkreis tatsächlich. Und seine Reaktion war da, dass er sagte so, als ich sagte, du, Vincent hat seine Mama erzählt, der ist schwul. Dachte er so, ah, okay. Ja, cool. Und das war's. Und da dachte ich so, bist ja echt also lässig. Also, da könnten sich einige Erwachsene jetzt mal hier ein paar Scheiben abschneiden.
Ich glaube, Erwachsenen machen sich da sehr, sehr viele Gedanken darum, sozusagen, ja, da gehören das Kinder und die verstehen das nicht im Kindergartenalter. Ich denke mal, in dem Alter, wo man es noch nicht versteht, dann juckt es einen auch gar nicht. Dann ist das einfach nur ein Lied, was da kommt.
Genau, und ich hatte eine Mutter auf meiner Facebook-Seite, die sagte, also mein Sohn ist 6 und der hat mich gefragt, was es heißt und habe ich einfach gesagt, Vincent kriegt kein Hoch, er kriegt keine Hochgefühle, wenn er an Mädchen denkt. Er kriegt Hochgefühle, wenn er an Jungen denkt und das ist auch völlig okay. Und das fand ich total niedlich, wie sie ihm das erklärt hat. Es gibt ganz viele schöne kreative Ansätze, was Eltern gesagt haben, die sich dann auch austauschen mit Eltern, die vielleicht der eine oder andere, der mal empört, sich äußert auf meinen sozialen Medienseiten da. Das ist interessant. Das ist interessant, weil ich glaube, die sich da wirklich richtig so aus dem Fenster lehnen und richtig doll schimpfen, die merken dann so in diesem Zusammenhang, wenn sie dann so 10, 20, manchmal 50 Kommentare als Antwort bekommen, dass sie vielleicht doch ein bisschen hinterher sind mit ihrer Haltung und sich das vielleicht nochmal überdenken sollten. Und ich meine das gar nicht krawallig oder ich meine das eigentlich wirklich aus Liebe, also aus einem Appell an deine Haltung, das einfach nur mal zu überprüfen, warum sich das vielleicht ein bisschen komisch auch anfühlt für den einen oder anderen.
Hm. Du hast ja schon soziale Medien und so angesprochen. Wie gehst du mit den ganzen ablehnenden Haltungen um? Es geht ja nicht bloß um dieses eine Lied, sondern auch andere Dinge. Du tust ja auch Dinge, die du für richtig hältst, die andere für falsch erachten. Ja, du hast ja zum Beispiel vor einer Ecke einfach mal eine Familie aufgenommen, die kein Obdach hatte sozusagen hier in Deutschland.
Eine syrische Familie meinst du?
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und was mich daran, wo ich gesagt habe, Respekt, weil die Frau macht einfach mal keinen großen Rummel, sondern die macht einfach mal. Weil das ist ja Monate später so richtig an die Oberfläche gekommen, als
leider,
du
ja,
später,
weil, ja, genau.
Weil du dich ja schon lange gekümmert hast in dem Moment. Und da muss ich sagen, also Respekt, weil es gibt viele, die sagen, hey, guck mal, was ich hier für ein toller Mensch bin und wie hilfsbereit ich bin. Du hast das einfach gemacht ohne.
Wenn sie das dann sind, finde ich es auch in Ordnung. Ne?
Ja.
Also können sie auch dann sagen. Ich habe das gemacht, weil es hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun gehabt, sondern es war eine Herzensentscheidung, eine eigene Entscheidung von mir und von uns als Familie. Wir hatten dann aber Paparazzi-Alarm und auch freundliche Nachbarn, die irgendwann dann mal sagten, wer sind denn diese ganzen Leute, die da bei Sarah Connor immer ein- und ausgehen, und dann gab es die ersten Paparazzi-Fotos und ich wollte dem einfach zuvorkommen und darum habe ich das dann irgendwann eben, habe ich dazu einen Artikel geschrieben in der Zeit, warum, also meine Motive, unsere Motive, was das auch für Gespräche angeregt hat in unserer Familie und wie diese Erfahrung bis dato dann gewesen ist. Ja, das habe ich gemacht, und wenn du jetzt sagst, ich mache das, obwohl es irgendwelchen Leuten nicht passt, ey, da, also ich könnte jetzt wirklich diverse Redewendungen benutzen, um zu sagen, dass es mir einfach ziemlich egal ist, was irgendjemand denkt in so einem Moment, weil ich finde wichtig, dass am Ende, ich finde wichtig, dass du weißt, was richtig und falsch ist und was gut und böse ist, und in so einem Moment, wo ich die Möglichkeit habe zu helfen und da Menschen sind, die Hilfe brauchen, ist es einfach anständig, und das ist schon alles.
Wie geht's der Familie heute?
Okay. Das war eine sehr turbulente Zeit. Das ist keine Geschichte mit Happy End, wo man sagt so, ach, war total schön, die waren bei uns und jetzt ist alles gut. Es ist eine ganz, ganz große Familie, eine sehr große Familie mit vielen Kindern. Die Mutter kam zu uns mit 5 Kindern, eins davon 2 Tage alt. Sie hatte eine frische, entzündete Kaiserschnittnarbe, als sie zu uns kam, und mittlerweile sind ihre 4 weiteren Kinder auch nachgekommen. Zwischenzeitlich, also wir hatten die dann ausquartiert, irgendwann nach einem Jahr haben wir eine Wohnung gefunden, haben alles eingerichtet, also unheimlich viel Zeit auch investiert, um diese ganzen Ämtergänge, Schulanmeldung, Kindergartenanmeldung, diese ganzen Sachen zu erledigen, und dann haben sie sich irgendwann entschlossen, sie wollten zurückgehen, sie wollten in ihre Heimat, sie hatten Sehnsucht nach Hause und nach ihrem Zuhause und nach ihrem Heimatort und wollten wieder nach Aleppo. Haben das dann probiert, haben alles verkauft, haben alle Sachen wieder verkauft, sind Richtung Heimat gezogen und standen 3 Monate später wieder bei uns vor der Tür. Und das musste alles von vorne losgehen. Und das, also es ist echt schwierig. Man merkt die Mentalitätsunterschiede, man merkt natürlich diese kulturellen Unterschiede, die wir haben. Dass wir mussten unheimlich viel sprechen mit Übersetzern, viel reden und gucken, dass wir uns gegenseitig verstehen, also auch versuchen, uns zu verstehen, unsere Motive, warum wir wie handeln, was man hier macht, was man hier nicht macht, was es für Gesetze gibt im Gegensatz zu da, wo sie herkommen. Dann natürlich ist auch Bildung ein Thema gewesen. Die Mutter ist einfach mit 13 Jahren das erste Mal Mutter geworden und hat dann 9 Kinder bekommen, ist zwangsverheiratet worden. Das sind einfach Welten, die aufeinandertreffen, und es ist viel Arbeit. Es ist aber nicht unheimlich und auch nicht angsteinflößend. Es ist einfach eine Herausforderung und es ist auch machbar. Man muss nur gewillt sein, aufeinander zuzugehen, sich zuzuhören und sich ein bisschen zu öffnen. Und ich weiß, ich kann wirklich selber verstehen, warum wir diese Probleme in unserem Land haben, weil ich habe das jetzt an eigenem Körper, am eigenen Leib erfahren und weiß um die kleinen und großen Konflikte, die das alles mit sich bringt. Aber es ist halt auch nicht unmöglich und wahrscheinlich auch nicht vermeidbar. Von daher, if you can't kill the dragon, you have to learn how to live with it.
Okay. Muttersprache war für mich ein Zeichen, dass du dich als Musikerin, als Sängerin so richtig gefunden hast. Das neue Album zeigt mir, dass du nicht nur in dir ruhst künstlerisch, sondern dass du noch wirklich mehrere Schippen oben drauflegen konntest. So viel Soul.
Findest du, das freut mich aber. Vielen Dank.
Schwer begeistert. So viel Soul und Gospel in der deutschsprachigen Musik findet man wirklich selten.
Ja, das freut mich, dass du das so dass du das so anerkennst und das auch hörst und siehst. Das war mein Ziel. Ich bin so ein bisschen angetreten bei dieser Platte, dass ich eigentlich, ich wollte noch einen Schritt weitergehen als bei Muttersprache. Muttersprache war eher so für mich zu erfüllen, worüber schreibe ich, was sind meine Themen, was für Geschichten erzähle ich. Bei Herzkraftwerke wollte ich natürlich meine Geschichten weitererzählen, aber auch in Verbindung, so wie ich bei der letzten Sprache meine Sprache gefunden, bei der letzten Platte meine Sprache gefunden habe, wollte ich hier halt musikalisch auch die Elemente wieder mit reinbringen, die mich eigentlich ausmachen, nämlich Soul und Blues und Jazz. Und es ist natürlich trotzdem eine Popplatte, aber die Einflüsse und die Musikalität und die Elemente, die da drin sind, sind schon gehen auch zurück zu meinen musikalischen Wurzeln mit dem Zeug, mit dem ich groß geworden bin. Von daher freut mich, dass du das erkennst.
Und da steckt wirklich auch eine Menge Soul-Tradition drin. Also ich sag mal so, in Vincent, der Refrain, wo du mit dem Chor so richtig Gas gibst, also sensationell.
Bin übrigens nur ich, der ganze Chor, aber ehrlich? Freut mich, dass du das sagst. Ja, das ist meine Stimme.
Nein, mein Kind, das wird es nicht. Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht. Es ist nur Liebe und da hilft keine Medizin.
Live singe ich das mit meinen Mädels und das ist auch super schön. Und ich liebe Gospel. Ich hätte gerne noch einen richtigen Gospelchor engagiert. Das habe ich irgendwie dann nicht mehr gemacht, weil ich es immer auch so mochte mit meiner Stimme. Aber als ich das Video gedreht habe und jetzt ein Gospelchor den Song gesungen hat, war ich echt selber, ich dachte so geil, das muss ich auf jeden Fall auf der Bühne auch nochmal bringen, dass ich einen Gospelchor finde, der dann natürlich aber auch den Text richtig kann. Das war schon ein bisschen wild beim Videodreh, die haben dann einfach irgendeinen anderen Text gesungen. Aber es war total witzig.
Cool. Hör auf deinen Bauch, ist mir auch hängen geblieben. Sagt sich so leicht, hör auf deinen Bauch, redet ja jeder irgendwie drüber, auf Bauchgefühl und so weiter und so fort. Wie hast du gelernt, auf deinen Bauch zu hören?
Anhand von vielen Erfahrungen, up and down. Also am Ende sind es ja auch vor allem die Ausschläge in deiner Biografie, die dich irgendwie wachsen lassen. Und ich habe halt gemerkt, dass Erfahrungen und Fehler, ich glaube halt nicht an Fehler, ich glaube an Lektionen. Und ich glaube daran, dass heute... Ich habe den großen Luxus, dass ich mir wirklich einfach angewöhnt habe und rausgenommen habe, dass ich das tue, was mein Gefühl mir sagt, was richtig ist. Was nicht heißt, dass ich alles alleine mache oder alles alleine kann oder stur. Doch, ich bin manchmal stur, ich bin manchmal auch eigensinnig. Aber dass ich schon immer das Gefühl haben möchte, dass es authentisch ist, dass es das, was ich tun würde. Ich kann jederzeit 100% dahinter stehen und... Klar kann ich auch nicht alles stehen und liegen lassen und sagen, ich gehe jetzt auf Weltreise, weil mir mein Bauch das gerade sagt, aber ich kann das ja planen für, wenn ich das wirklich machen will, wenn ich wirklich auswandern wollen würde, wenn ich wirklich mal so eine Grenzerfahrung machen möchte, wie in der Antarktis mit Orca-Walen schnorcheln, dann kann ich das machen. Und dann mache ich das halt auch mittlerweile heutzutage.
Ja, mein Lieblingstextstückchen aus dem neuen Album, nach den paar Malen, die ich es jetzt angehört habe, ist...
Was ja schon total toll ist, weil es ist ja ein großes, langes Album, ne?
Ja.
Das sind 17 Songs, das musst du dir erstmal alles reinziehen. Das freue ich mich immer echt. Ich habe große Dankbarkeit, wenn ich höre, dass jemand sich die ganze Platte von vorne bis hinten angehört hat.
Also mein Lieblingstextstückchen ist, du bist mein Ein, mein Alles, mein Jetzt, mein Hier. Wie kommt man auf so eine großartige Liebeserklärung?
Du bist mein Ein, mein Alles, mein Jetzt, mein Hier. Mein Süßigkeiten-Sack, mein Haus am Meer. Egal wie sehr ich mich auch dagegen wehr. Ich glaub, ich empfehle
Ehrlich gesagt, das hat Simon Triebel sich so ein bisschen ausgedacht. Mit dem habe ich geschrieben an dem Tag. Ich war im Studio und er hat gesagt, ich habe so eine Idee für eine Zeile. Dann müssen wir ein, alles. Ich glaube, er hatte nur ein, mein Alles und ich hatte dann mein Jetzt, mein Hier. Und so haben wir uns ein bisschen ergänzt und uns so durch den Song gespielt, durch die Melodien. Wir hatten nur das und dann habe ich einen Vers dazu geschrieben und habe so Bilder wie, du bist mein Süßigkeitentag, mein Haus am Meer. Wir hatten früher einen Süßigkeitentag. Das war immer so das schönste, der schönste Tag in der Woche. Wir durften keine Süßigkeiten essen, nur samstags. Und und ich wollte so auf meine Art und Weise einfach jemandem ein Kompliment machen.
Sensationell. Und es hat, es klingt auch ein bisschen Barry White mit. You're the first, the last, my everything.
Stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das stimmt.
Schwingt so ein kleines bisschen unterschwellig mit.
Ja, stimmt.
Kleinstadt-Symphonie, ich komme nicht weg von dir, der Kleinstadt. Ich glaube, das trifft viele Künstler, die einfach die große, weite Welt erobern wollen, aber die Kleinstadt immer mitnehmen. Geht dir das auch so?
Egal wie weit ich fliege, Kleinstadt-Symphonie, ich komme nicht weg von dir, komm nie ganz weg von dir. Egal wie weit ich ziehe, Kleinstadt-Symphonie, du bist ein Teil von mir, der Teil bleibt immer hier, Kleinstadt-Symphonie.
Oh. Ja, nur dass ich gar nicht so auf diesem Ich-will-die-Welt-erobern-Film bin, ehrlich gesagt. Da bin ich gar nicht so. Ich merke nur, ich lebe in Berlin seit 10 Jahren und ich ecke ja auch immer wieder an, irgendwie mit den Dingen, die ich sage, trage, wie ich aussehe. Und ich denke dann immer manchmal so, ey, es ist halt, ne, du kannst mich zwar aus der Kleinstadt nehmen, aber du kannst die Kleinstadt nicht so ganz aus mir rausnehmen. Ich bin halt irgendwie am Ende die, die ich bin. Ich bin mit den Einflüssen aufgewachsen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin halt kein hippes, trendy, fashion-girly, immer am Puls der Zeit und mein Musikgeschmack ist wahrscheinlich auch nicht das, was irgendwie alle hören, aber ist halt nun mal so. Und irgendwie fand ich das mal an der Zeit, dass ich auch mal, weil ich da sowieso immer drauf reduziert werde, das Mädchen aus Dame Horse, das Mädchen vom Land, dachte ich so, if you can't kill the dragon, you have to learn how to live with it.
Mir fällt auf, dass du auch in dem Album sehr, sehr positiv bist. Ich wünsche dir, ist Mutmachermusik, unendlich auch sehr, sehr sehr, sehr positiv, trotz der Probleme, die du da ansprichst. Du hast aber eben auch so einen Titel drauf wie Ruiniert. Was ist mit uns passiert? Warum halten wir nicht zusammen? Eine ziemlich globale Frage. Hast du dafür sowas wie eine Erklärung, was mit uns passiert ist in den letzten Jahren?
Was hat uns so ruiniert? Das Hirn so glatt poliert, dass uns nichts mehr berührt. Was ist mit uns passiert? Wo ist der
so richtig, hätte ich die gehabt, hätte ich die wahrscheinlich gesagt. Ich glaube, dass wir, ja, ich sag's ja relativ mit den Worten eines Kindes, wir brauchen wieder Liebe, wir brauchen mehr uns angucken, uns ansehen, beieinander sein, uns die Hand reichen, einfach im Kleinen mal helfen, nicht so viel auf unser Handy glotzen und uns aneinander auf die Scheitel gucken, sondern mal hochgucken und uns ins Gesicht gucken und Augenkontakt machen. So die kleinen Dinge im Alltag, die einem auch so das Gefühl haben, wir verändern, die einem das Gefühl geben, wir verändern uns. Ne? Wir sind nicht mehr so ganz so da wie früher. Es gibt keine großen Abschiede mehr. Wir schicken immer eine Nachricht hinterher. Es gibt diese großen, die Sehnsucht. Irgendwie ist ja eine Sehnsucht da nach etwas, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Es ist auch eine Skepsis und eine Angst da vor dem, was kommt und der ganzen Veränderung. Aber es stellt ja eigentlich mehr Fragen, der Song. Was hat uns so ruiniert, das Hirn so glatt poliert, dass uns nichts mehr berührt? Dass wir, ob der Bilder im Fernsehen, die dann nun mal Krieg in Syrien zeigen, was nicht so weit weg ist, wo Menschen leiden und sterben und wir sitzen hier gleichzeitig auf unserer Couch beim Abendessen oder an unserem Küchentisch und gehen einfach schlafen, als wäre nichts gewesen. Also diese Überforderung gleichzeitig auch der ganzen Einflüsse und Medien und Nachrichtenflut, vor der wir uns auch irgendwie schützen müssen und trotzdem macht es halt was mit uns. Und ich will nur daran erinnern, dass wir uns nicht ganz abwenden dürfen, dass wir hingucken weiterhin und liebevoll miteinander sind.
Stars for Free, ja. Da warst du vor 4 Jahren und du hast in den ganzen Jahren, die wir das schon machen, seit 2013 machen wir das schon, jedes Jahr wieder. Du bist diejenige, die den emotionalsten Moment bei Stars for Free in Sachsen gemacht hat mit Wie schön du bist. Das hattest du damals zum allerersten Mal vor Publikum gesungen. Du warst völlig von Gefühlen überwältigt, die Fans haben weitergesungen. Mit dem Abstand von 4 Jahren denkst du da manchmal dran und was geht dir da heute so durch den Kopf?
Naja, das, was ja damals echt krass war für mich, war das, Wie schön du bist, kam auch ungefähr zu dieser Jahreszeit raus, ich glaube Mai, Juni und dann gab es diesen Sommer, wo dieses sehr schwer kranke Mädchen Helena, die war sehr schwer krebskrank und die hat sich gewünscht als letzten Wunsch, dass sie diesen Song mit mir singt. Und dann hat sie mich besucht in Berlin im Studio und wir haben diesen Song zusammen gesungen. Ihr Vater war da, ihre Mutter war da. Es war unheimlich emotional. Und kurz danach ist sie gestorben. Und dann wollten die Eltern, dass ich ein Nachwort schreibe für ihr Buch, was sie sich gewünscht hätte, dass ich das tue. Das habe ich dann getan. Und dann kam halt dieser Moment von Stars for Free, wo ich das erste Mal nach dieser ganzen Geschichte eben mit diesem Song aufgetreten bin und irgendwie dachte, die wird ab jetzt immer irgendwie in diesem Song sein, die Helena. Und die wird immer, ich habe das Gefühl, die wird immer bei mir sein. Und das war ganz schön schwer. Und die Menschen haben mir so schön geholfen. Das war so ein wunderschöner Moment. Ich weiß es noch ganz genau, dass mir die Tränen kamen. Und ich dachte, scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie durchkommen. Und habe das dann ja auch so formuliert. Ich dachte, ich singe den Song für Helena und ich denke an sie und ich bin mir sicher, sie ist gerade bei uns. Ja, und dann haben die mir dadurch den Song geholfen, die Menschen. Das war ganz, ganz toll. Das macht halt Musik irgendwie. Das verbindet uns irgendwie auf unsichtbare Art und Weise miteinander. Das ist wunderbar.
Das geht nur mit Musik.
Wenn an kalten Tagen Flocken fallen und sich hilflos wie ich an Dächer krallen, wo soll ich hingehen? Wo soll ich jetzt hingehen? In meinem Kopf kann ich dein Lachen hören, hab jeden Schritt bewacht. Ich könnte schwören, du warst doch eben noch bei mir. Du standst doch eben noch bei mir. Und ein Flugzeug aus Papier.
Auch ein Song, der sehr emotional auch schon gewirkt hat. Ich habe dich im Fernsehen gesehen, in dieser Talkshow. Flugzeug aus Papier. Irgendwann werde ich dich wiedersehen. Eine ganz wichtige Zeile. Glaubst du an ein Wiedersehen? Und wenn, was gibt dir die Kraft, das auch zu glauben?
Auf jeden Fall glaube ich an ein Wiedersehen. Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht, finde ich. Und was irgendwie auch Sinn, was dem Tod irgendwie Sinn gibt, finde ich, die Tatsache. Und das sage ich natürlich als jemand, der noch nie, toi toi toi, ich muss kurz auf Holz klopfen, der noch nie jemanden verloren hat, der ihm sehr, sehr nahe steht. Aber ich bin mir absolut sicher und ich möchte daran glauben, dass man nur von hier weggeht, dass die Hülle einfach nur die Hülle ist, in der wir jetzt gerade sind und dass wir dann in das nächste Leben gehen. In die nächste, uns in Energie, wir sind sowieso nur nichts anderes als Energie und wir gehen dann halt in das nächste, in den nächsten Körper oder in die nächste Dimension. Und ich bin selber sehr spirituell, ich glaube an Geister, an Engel, ich sehe Dinge und höre Dinge und spreche mit meinen Energien und meinen Engeln, die um mich rum sind und das mache ich auch mit meinen Kindern zusammen und von daher habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass wir ganz gut connected sind und ich glaube schon, dass man sich wieder sieht. Alles andere wäre grausam.
Das hast du schön gesagt. Michael Jackson, du hast ja sehr persönliche Momente auf der Bühne mit ihm gehabt. Die Dokumentation Leaving Neverland, hast du die gesehen? Hast du sie, wie hat sie auf dich gewirkt und wie siehst du die ganze Geschichte?
Sehr, sehr betroffen. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, also am nächsten Tag die Dokumentation lief und ich habe sie mir angeguckt in der Mediathek dann kurz danach und auch meine Schwestern, die auch alle mit mir über Michael Jackson sehr eng verbunden sind, weil wir das zusammen geteilt haben, diesen Moment damals. Und sie wissen, wie nah mir das geht. Die haben mich am nächsten Tag angerufen und haben gesagt, wie machst du jetzt weiter? Das ist so schrecklich, das ist so grausam. Ich bin total verstört. Ich war wirklich auch total verstört. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich denken sollte. Beziehungsweise ich habe schon gewusst, was ich denken sollte, denn ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass diese Männer die Wahrheit sagen und das auch schon vermutet, dass ich dieses Gefühl haben werden würde. Und fand es ganz, ganz merkwürdig, irgendwie damit umzugehen. Ich ehrlich gesagt, kann ich das nicht so richtig zu Ende denken. Es ist so absurd. Ich kann es nicht so richtig zu Ende denken. Ich habe so viel verbinde ich mit dieser Musik von Michael Jackson und meiner Kindheit, die wirklich turbulent war. Und so oft war Michael Jackson für mich mein Zufluchtsort und meine heile Welt, in die ich mich geflüchtet habe. Und mir vorzustellen, dass parallel, während ich diese Songs, Man in the Mirror, Heal the World, diese Videos, diese Botschaften, die er ausgesendet hat, wie ich die eingeatmet habe und wie viel das auch mit mir gemacht hat als Mensch. Das hat mich so geprägt. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles geheuchelt war, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er glaubte, was er da sagte und ich glaube trotzdem, dass er schwer krank war und dass das irgendwie von uns allen so verblendet wurde. Ich war damals ein Kind, aber ich hätte den trotzdem bis vor kurzem bis aufs Blut verteidigt. Ich habe ihn immer bis aufs Blut verteidigt. Was soll ich sagen? Mir stellt sich halt die Frage, ob man das Werk vom Autor trennen kann. Momentan kann ich das noch nicht. Vielleicht, wenn Zeit vergeht, kann ich das irgendwann wieder, aber irgendwie wird natürlich dieses Gefühl von Verrat immer so ein bisschen mitschwingen und von, du hast dich getäuscht in dem, du hast dich getäuscht und es ist nicht das, was du dachtest, was es wäre.
Vielen Dank. Sarah Connor ist auf Herzkraftwerke-Tour, unter anderem am 21. Juni Open Air in Leipzig.
Ich würde mich ganz, ganz toll freuen, wenn ihr vorbeikommt.
Alle Tourdaten und News gibt's auf sarah-connor.com. Immer Dienstag geht bei uns eine neue Folge vom Podcast online an den Start. Als nächstes Axel trifft Adel Tawil auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Deezer, Google Podcast und immer mehr Podcast-Plattformen. Bis dahin, wenn es euch gefällt, bitte bewerten, gerne auch einen Kommentar abgeben. Ich freue mich ja immer auf Feedback. Ja, und abonnieren und weitersagen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.